Lee, I don't think so.
You want to speak to me?
I don't think so.
I rap music, I can't hear my ringtone. You're a self-important kid.
M495.
This is my music, call me Pixler. Yeah, I'm wicked like that and I'm thinking about what you are picking as your way of living. You're driven by greed, you're submitting to deeds.
Ja, das kommt davon, wenn man vergessen hat, seinen eigenen Jingle zu laden. Hi, herzlich willkommen zu einer Stunde Kanalratten auf M94.5 am Mikrofon. Begrüßt euch Dirk Wagner und im Hintergrund schon Musik zum Thema des Tages, sage ich jetzt mal so. Türkische Popmusik, in dem Fall aus München. Grup Doğru oder ich weiß. Warte mal, irgendwie. Zu Gast Aşa Tuncay Aşa, ne? So, jetzt nochmal, so.
Ja, Tuncay Acar, hallo.
Tuncay Acar.
Das, was wir hören im Hintergrund, ist Grup Doğru.
Grup Doğru, eine Münchner Legende quasi mit einem Hammond-Orgelspieler. Spielt er eigentlich immer noch in München?
Ja, der ist so. Ich habe ihn noch letztens in den Kammerspielen getroffen. Der Herr Aydoğan und ich kannte ihn ja persönlich gar nicht. Die wurden ja sozusagen ganz frisch neu entdeckt wieder.
Jetzt vor kurzem Jahr ist die Platte wieder veröffentlicht,
genau,
worden von denen.
Der Özcan Demirel rausgebracht, ein Freund von mir.
Ah, okay. Und man verkehrt jetzt in den Kammerspielen, willst du mir so raushängen?
Man verkehrt in den Kammerspielen, ja genau. Da radelt man vorbei und geht einfach rein in den Habibi-Kiosk an der Maximilianstraße.
Ja.
Weil jetzt ja die ganzen Regelungen auch abgeschwächt sind, Gott sei Dank. Und jetzt kann man endlich mal wieder irgendwo hingehen, deswegen verkehre ich dort, ja.
Ja, und du talkst auch dort, gell?
Ja.
Du hast da ein wie heißt das nochmal, diese Rubrik?
Dies, das heißt mein Format.
Dies, das?
Einmal im Monat mache ich dort einen Talk. Ja.
Einen Talk. Und dann machst du regelmäßig auch noch einen Talk auf LoRa München bei dem Sender.
Ja, genau.
Und dann,
den vierten Mittwoch im Monat.
Und dann talkst du demnächst auch noch im Import-Export. Bist du ein bisschen geschwätzig?
Wieso? Das trägt der Richtige.
Ja, aber ich habe nur eine Sendung und da komme ich noch nicht mal zu Wort.
Nee, ich lasse dich schon reden, mach keine Sorge.
Nein, in dem Fall habe ich dich ja eingeladen, weil du ja...
Ja, du hast mich doch eingeladen, damit ich reden soll.
Eben. Und das Doofe ist, du bist ja auch kompetenter als ich, weil dieses... zum Beispiel hier, diese Gruppe, du wusstest sofort den Namen.
Ja. Also es hat sich so entwickelt. Der Erjan hat mich, den ich auch nur oberflächlich über Facebook kannte, hat mich irgendwann angesprochen und hat mich gefragt, ja, ich kenne da so einen gewissen Aydoğan, also der Sohn von dem Tufan Aydoğan, um den es geht, der in dieser Band gespielt hat. Und habe ich gemeint, ja, warum? Ja, dem sein Vater hat so tolle Musik gemacht in den 70ern und so weiter. Und das wusste ich überhaupt nicht. Ich habe mit seinem Sohn Musik gemacht. Und er hat mich darum gebeten, dass ich ihm den Kontakt zum Sohn vermittle. Das habe ich dann gemacht. Und daraus ist dann nach ein paar Monaten eine Platte rausgekommen, was mich sehr gefreut hat. Und der Tufan Aydoğan ist eben der Hammond-Spieler von dieser Gruppe, die da in den 70s in München aktiv war, in diversen Etablissements.
Ich höre nichts. Immer Saft. Ey, Alter, ich hab voll aufgedreht.
Die Bässe fehlen, Mann.
Ja. Mit Bässe ist besser, ne? So. Genau, das ist das Thema heute und dann fangen wir gleich an mit türkische Popmusik. Das wird nämlich in zwei Wochen im Import-Export debattiert, vorgestellt, diskutiert oder wie handhabt ihr das?
Also es ist ja eigentlich so im Großen und Ganzen so ein Themenfeld, das der Holger Lund zusammen mit seiner Angetrauten Cornelia Lund aufgetan hat. Das sind zwei Soziologinnen, also Soziologinnen. Und die beschäftigen sich schon seit längerem mit dem Thema, haben tolle Compilations rausgebracht, die ich auch selber gekauft hatte. Ich kannte sie persönlich bis dato nicht. Irgendwann hat sich das ergeben mit diesem Listening im Import-Export und also mit diesem Themenfeld türkische Musik. Und dann haben natürlich meine ehemaligen Kollegen, Kolleginnen vom Import-Export gesagt, ja, wenn du das machst, dann sollte der Tuncay auch mit dabei sein. Und dann wurde ich auch eingeladen, was mich sehr freut.
Und unterfüttert oder umfüttert wird dieser Talk dann auch mit Klangbeispielen, die man dann sich aber an anderen Tagen abholt, weil das Import-Export bringt ganz viele türkische oder türkisch anmutende Popkultur in ihr Programm. Am 17. gibt es einen Utspieler, den wir dann später noch hören werden. Das wäre nämlich dann tatsächlich der Auftakt nächste Woche.
Mhm.
Ova heißt er, glaube ich.
Oh, den habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, sorry.
Cool, ja, da kann ich dir einiges erzählen.
Einer der besten,
Utspieler, also ich wundere mich geradezu, dass
also das. Wenn ich den Namen höre, würde ich ihn vielleicht kennen, aber ich weiß nicht, wann er spielt und ich kenne den Programmpunkt nicht.
Also, 17. sagte ich das. 17. Juni. Kann ich mir merken, weil wir damals den Tag der Deutschen Einheit gefeiert haben. Ja, weil damals ist jemand über den Zaun gehüpft.
Ja.
Und dann so.
Okay. Lass die Deutschen mal raus jetzt.
Nee, ich nehme die jetzt wieder rein und zwar mit der Form von türkischer Popkultur. Das Interessante an dem heutigen Thema und an dem, was ihr ja diskutieren wollt, ist, dass es türkische Popkultur gibt. Man muss schon sehr, sehr eurozentrisch beziehungsweise in dem Fall sogar deutschzentrisch denken, ja. Wenn man das Gefühl hätte, außerhalb dieser Kultur könnte keine Popkultur entstehen. Aber das Spannende an dieser Kultur ist ja, an dieser Popkultur ist, dass die ja tatsächlich in Deutschland entstanden ist. Eine türkische Popkultur in Deutschland mit, wie hieß es,
Türkiola ist zum Beispiel eins der Label, die hier sozusagen aktiv waren. Und ich meine, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich selber war mir dessen lange Zeit einfach gar nicht bewusst, wenn du in dieser Soziologie aufwächst und du hast es jederzeit verfügbar, dann ist es für dich einfach normal. Wir haben als Kinder immer diese Tapes gehört und wussten nicht, dass die in München produziert werden. Ich bin immer Minarici vorbeigegangen in der Goethestraße und ich habe das abgespeichert als Kassettenladen. Aber bis ich mal erfahren habe, dass es auch wirklich Musikproduktion, also ein Ort der Musikproduktion war, das hat schon bei mir auch lange gedauert. Insofern finde ich es auch sehr, sehr gut, dass eben Leute wie der Holger und viele andere auch, Sebastian Reier ist zum Beispiel auch so jemand, die haben ein wahnsinniges Wissen, setzen sich damit wirklich intensiv auseinander und recherchieren das wieder. Und ich finde das sehr gut, dass sich gerade, ich nenne sie mal die weißen Spezialistinnen, sich mit diesem Thema beschäftigen, weil das ist ja etwas, was wir uns schon seit langem gewünscht haben.
Sind Türken nicht weiß?
Ja, gibt's auch. Ich bin weißer Türke zum Beispiel, aber hier bin ich sozusagen colored. Ne? Also in der Türkei bin ich weiß und hier bin ich colored.
Du bist colored?
Ja, also du musst jetzt nicht hautfarbemäßig gedacht, sondern vom State of Mind her gedacht, bin ich hier, gehöre ich hier nicht zur Mehrheitsgesellschaft. In der Türkei allerdings schon.
Ja.
Und das ist für mich sehr interessant gewesen, diesen Perspektivwechsel auch jedes Mal zu haben, wenn ich hin und her gehe, weil ich hin und her fliege, weil ich bin ja sehr oft dort.
Ja. Aber das stimmt, das ist so, man redet dann gerne so hier von sogenannten Deutsch-Türken, aber die werden dann in der Türkei einfach als Deutschländer zusammengefasst, so Almanci oder so.
Ja, oder? wenn sie es herausfinden, dass du ein Almanci bist, dann wirst du natürlich dort auch dementsprechend stigmatisiert. Bei mir ist es so, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass ich auch gutes Türkisch gelernt habe und dort auch auf der Uni war und so. Das heißt, ich habe von meiner Sozialisation her, merkt man es mir jetzt nicht an, auf Anhieb, dass ich Almanci bin. Insofern kann ich mich da gut kamuflieren und hier auch.
Ja, aber Almanci zu sein, also wenn du sagst, dann wird man dort stigmatisiert, das heißt, dann glauben die, du bist reich und der Taxifahrer fährt noch eine Runde extra mit dir.
Ja, genau.
Sind die Türken an sich etwas ausländerfeindlich?
Du meinst,
ja, weil besonders gastfreundlich kommt mir das nicht vor, dass wenn Menschen, die ahnen, dass sie keine Türken sind hier, dass man mit denen dann dreimal, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Taxifahrer in München sich verhält.
Also ich würde nicht sagen ausländerfeindlich, der Begriff ist sowieso antiquiert, du weißt es. Es geht eigentlich darum, ich meine, wir haben leider diese Form der Stigmatisierung und der Segregation auf der ganzen Welt. Das ist ein Phänomen, auf das du überall stößt. hier in Europa genauso wie in diesen Ländern. Also du hast immer die zur Mehrheitsgesellschaft gehören und die halt die anderen sind sozusagen.
Ja.
Und bis du dann mal soweit bist, die Codes zu checken und dich in der Soziologie, in der Kultur auszukennen, das dauert halt immer eine Weile lang. Und da kann es schon mal passieren, dass du jemanden begegnest, der das ausnutzt. Das kann dir hier aber allerdings auch passieren.
Okay. Kommen wir zurück zur türkischen Popkultur Made in Germany.
Yes.
Über dieses, wie hieß das, Türkyula?
Türkyola.
Das war in Köln, damit fing es an, glaube ich, 1967 oder sowas, ne?
Ziemlich früh schon. Also ich muss ehrlich sagen, da kennt sich der Holger sogar besser aus als ich, muss ich gestehen. Also ich bin.
Sogar, toll.
Ja, schön arrogant, ne?
Nö, ich mag ja, wie du geerdet bist.
Ja. Also da kennt er sich tatsächlich besser aus und ich finde es dann auch sehr interessant, weil er hat ja auch Artikel geschrieben und die beschäftigen sich ja schon seit längerem damit. Ich selber, ich lebe es ja schon seit meiner Kindheit, ich habe aber die ganzen Details nicht so im Kopf.
Ja, und du warst aber immerhin bei diesem Laden vorbeigegangen in München, wie hieß der nochmal?
Minarigi.
Das ist tatsächlich, glaube ich, auch das Label, wo das erste Stück, was wir gehört haben, auch erschienen ist.
Ja, genau.
Das war, ich glaube, das war das große, dritte große Label. Das erste war dieses Kölner, dann gab es eins in Frankfurt. Und was ich an dem Frankfurter Label so toll fand, ist, das muss man sich einfach ergeben, natürlich die Hauptklientel, was heißt die Hauptklientel, die einzige, die haben Platinscheiben im Grunde genommen, also Verkaufszahlen, das wäre Platin gewesen, aber...
Das hat sich hier halt niemand interessiert.
Die wurden einfach in den Charts nicht mitbemessen, diese türkischen Produktionen. Und,
ist auch verständlich. Also, ist halt, also für die damalige Zeit ist es verständlich. Weißt du, da war das Bewusstsein einfach nicht vorhanden. Es war definitiv eine fremde Kultur, fremd insofern, dass es einfach nicht hier gehört hat. Und ich meine, wir haben ja erst vor kurzem uns einige Statements von deutschen Politikern anhören müssen, die eben gesagt haben, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit oder ethnischen Zugehörigkeit nicht dazugehören. Und so etwas war damals natürlich ganz, ganz stark. Die Segregation in der Gesellschaft war heftig und ich habe das ja am eigenen Leibe miterlebt als Kind. Allerdings habe ich auch damals die ganzen Exilmusiker und Musikerinnen kennengelernt in München. Die sind nämlich alle in München gelandet. Mein Vater war in einem sozialdemokratischen türkischen Verein organisiert und der hat mit seinen Vereinskollegen und Kolleginnen zusammen die Konzerte für die organisiert. Also für Selda, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli und Cem Karaca vor allem. Die habe ich alle live gesehen als Kiddies, als Kind.
Gut, jetzt springst du natürlich so ein bisschen in der Zeit, weil jetzt muss man dazu sagen, also in Deutschland, ich versuche es mal ganz kurz zu fassen, in Deutschland hat sich eine türkische Popkultur, also ein türkischer Pop, Business entwickelt, der irgendwann mal sogar dann auch in die Türkei exportierte. Künstlerinnen, Künstler, türkische Künstler, die in Köln lebten, hier die Kölner Nachtigall oder wie sie da hieß, Megastar plötzlich in der Türkei auch und dann irgendwann mal war ja dann 80er Jahre Diktatur,
genau.
Türkei und dann kamen ganz viele Musiker, also Menschen, die dann nach Deutschland auch kamen und die ja hier diesen Popmarkt vorfanden und auf einmal hier ihr zweites Zuhause gefunden haben.
Genau, die haben dann jahrelang hier gelebt. Cem Karaca hat hier ewig gelebt und Neşet Ertaş war hier. Ja. Alle sind durch München gewandert und auch durch Köln und Berlin, Hamburg natürlich.
So, und abschließend, was ich jetzt noch sagen wollte, was ich an dem Frankfurter so toll war, ist diese Vorstellung. Natürlich, ich habe ja gesagt, die haben da Millionenauflagen gehabt. Ja. Also die haben, das waren richtige Megastars.
Also wir reden von Tapes, ne? Also jetzt nicht von...
Nein, wir reden tatsächlich auch von LPs und Singles und jetzt eben auch von Tapes auch noch, ne?
Ja, also
weil das war nämlich das bevorzugte Medium, die Kompaktkassette.
Genau.
Warum? Weil die Kompaktkassette, die konnte man natürlich auch für die Fahrt von Deutschland nach der Türkei, konnte man ordentlich einkaufen, konnte man dann hören.
Es wurden sogar extra Tapes produziert, die aus stabilerem Plastik gebaut waren, damit die so nicht so schnell schmelzen bei der Hitze, ne?
Ja, und das genau kommt von dieser Frankfurter Firma. Die haben das tatsächlich. Die haben reagiert und haben gesagt, wir brauchen hitzebeständigere Tapes.
Ja. Ja.
Für den türkischen Markt.
Ja, für uns war das normal, geil. Wir sind damit halt aufgewachsen. Ne? Und dann kamen ja tatsächlich auch richtig große Stars aus der Türkei, um in München oder in Köln zu produzieren. Also es ging ja hin und her sozusagen. Und davon hat natürlich die Mehrheitsgesellschaft nichts mitbekommen.
So, wir hören jetzt ein bisschen was türkische Musik, Made in Germany. Liebe Gabi ist ein Lied von, ich weiß gar nicht, wie die beiden Türken hießen.
Derdi Oklar.
Ah, du bist so gut. Ja, stimmt tatsächlich.
Ich bin Optiker.
Hey, hey. Ich bin nicht so dick, wie ich aussehe.
Yaşamak varken leyleli begabi.
Ja, warum heißen alle Deutschen eigentlich immer Gabi? Nicht nur in der Titanic, auch auf deutschen, auf türkischen Pop-Produktionen also. Und diese Frage kann mir vielleicht Holger Lund beantworten. Einer der Experten, wie bist du eigentlich, Holger ist jetzt nicht so ganz ein türkischer Name, wie bist du zur türkischen Popkultur gekommen?
In der Tat ist das eine Frage, die anders als bei Tuncay eine gewisse Berechtigung hat. Er hat es, wie er gesagt hat, mitgelebt und ich habe es vorbeigelebt, könnte man sagen. Ich hatte sogar einen türkischen Bassspieler-Freund in der Schulzeit, mit dem ich zusammen Musik gemacht habe. Aber in der Zeit habe ich nicht den Kontakt mit türkischer Popmusik finden können oder gefunden. Und einer der Gründe hat auch ein bisschen mit dem vielleicht zu tun, was Tuncay schon bemerkt hat, nämlich, dass es vielleicht so alltäglich oder so überalltäglich gewesen ist als Erfahrung, dass man das gar nicht geteilt hat oder gar nicht glaubte, dass es irgendwie wertvoll oder wichtig sein könnte zu teilen. Das heißt, diese türkische Popmusikkultur, obwohl ich also mit auch bei die besucht hatte und dort zu Hause war, die ist nicht eingedrungen sozusagen in meine Jugendzeit. Und das kam erst viel später. Vor allem über ein Hip-Hop-Label aus Los Angeles, und zwar Stones Throw Records. Die haben 2006 einen Podcast gemacht, der weltweit ziemliche Beachtung fand. Und zwar halbe Stunde lang ausschließlich mit türkischer Funkmusik. Und das war tatsächlich ein bemerkenswerter Durchbruch, weil man nicht auf dem Schirm hatte, dass es ja so etwas wie eine Funkmusik in den 70er Jahren auch in der Türkei gegeben hatte. Und diese eben, das ist jetzt vielleicht Unterschied auch zu manch anderer Funkmusik, die weltweit im nicht-westlichen Bereich gemacht worden ist, diese ist eben sehr stark mit türkischen Elementen durchsetzt, also türkische Kompositionen, Instrumentierung, türkische Vocals und nicht so sehr einfach eine Kopie oder ein Kopieversuch von, sagen wir mal, James Brown, das man ja weltweit überall gehabt hat in der Zeit auch.
Ja, wobei, ja, so ganz zufriedenstellend tut mich das alles nicht so. Ich frage mich immer, wie kann das passieren, diese Parallelgesellschaften noch dazu, wenn so und dass eine türkische Popmusik in Deutschland auch noch produziert wird. Das heißt also auch hier ja volkswirtschaftlich eigentlich auch eine große Wirkung zeigte, also in den Auflagen. Und mit wie konnten zum Beispiel die Charts einfach das einfach nicht mitberechnen? Also das ist doch, das ist ja schon geradezu wettbewerbsfälschend, also verzerrend, beziehungsweise eine gefälschte weißt du, was ich meine?
Ja, das ist ein Punkt, an dem ich selbst noch forsche. Also da habe ich noch keine befriedigende Antwort finden können. Tatsache ist, dass es sozusagen eine Art von medialer Exklusion gegeben hat, also einen medialen Ausschluss. Selbst wenn türkische Musikproduktionen sehr, sehr erfolgreich waren und kommerziell auch sehr, sehr erfolgreich waren innerhalb der türkischen Community, hat das nicht durchgeschlagen und konnte, wie du auch gesagt hast, direkt nicht mitgezählt werden oder wurde nicht mitgezählt, weil das hätte ja zur Folge gehabt auch, dass dann eine Repräsentanz hätte erfolgen müssen. Also, dass sich diese türkische Popkultur hätte ein Forum bieten müssen ihr, sei es zum Beispiel in der Hitparade oder in anderen medialen Produktionen der Zeit. Und das war ja extrem schwierig. Also der Einzige, der sich davor gewagt hat, war Alfred Biolek, der ab und zu mal in ein paar Sendungen Bios Bahnhof auch aus persönlichem Interesse heraus türkische Musikerinnen wie Barış Manço eingeladen hat. Aber das hat nicht wirklich getragen und nicht wirklich gut funktioniert. Also die Frage, kann ich türkische Musik in einem deutschen medialen Kontext präsentieren, die muss man auf jeden Fall für die 60er bis 80er Jahre mit einem klaren Nein beantworten. Das
ändert sich
dann erst mit Hip-Hop.
Aber nichtsdestotrotz bekam ja so jemand wie ausgesprochen, Yarenistan oder?
Yarenistan, ja genau, da sind wir jetzt dann bei den 90ern und da sind wir auch bei der Wendung hin zum Hip-Hop. Ne? Also mit parallel eigentlich ein bisschen früher als die deutschen, Fantastischen Vier zum Beispiel, haben die deutsch-türkischen Rapper angefangen, Hip-Hop zu machen und haben es auch geschafft, damit dann Schritt für Schritt eben auch nicht zuletzt, weil es oft multiethnische Gruppierungen waren, ein Publikum zu erreichen, das über das rein türkische hinausging und eben auch in Zusammenarbeit mit deutschen Rappern dann später auch die Möglichkeit gegeben worden ist, jenseits der türkischen Community sowohl eine Bühne zu finden, als auch ein Publikum zu finden.
Ja, wobei ich glaube, du verwechselst gerade Yarenistan mit seinem Sohn Eko, also beziehungsweise dem Eko Fresh. Das ist ja.
Nee, in der Tat.
Haben die
nicht.
Auch?
und zwar Yarenistan hat ja Ali Rap gemacht. Ali Rap 1990 ist für mich tatsächlich so eine Geburtsstunde des deutschen Rap.
Ja.
Ist mit Sample-Technik gemacht, wird Nilüfer gesampelt aus den 70er Jahren. Und heißt ja auch also Rap und ist ja auch von der Struktur her eindeutig in die Richtung aufgebaut.
Aber der hat doch schon 86 haben die doch schon den Deutschen Schallplattenkritikerpreis bekommen. Und sie waren interessanterweise auch auf einen Amiga-Sampler. Das heißt, sie waren auf diesem Festival des internationalen politischen Liedes in der DDR eingeladen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon Hip-Hop. Naja, ich will die Ossis jetzt nicht so gering schätzen. Sie haben ja in Sachsen-Anhalt das Böseste verhindert.
Herrlich, herrlich.
Naja, da gab es aber auch schon noch ein bisschen verdeckt vielleicht, doch auch sehr frühe parallel zu Westdeutschland.
Ja, aber nur mal.
Das ist nur noch meine eigene Sendung hier aufbauen. aber
also,
bevor wir uns da verlaufen, richtig ist, dass in den 80er Jahren, und ich würde mal früher ansetzen, das Ganze vielleicht mit 1984, Cem Karaca, den Tuncay auch schon erwähnt hat, die Kanaken, die LP, die auf Pläne herausgekommen ist, dem deutschen Independent-Label, die ist vielleicht noch einen Schritt wichtiger und einen Schritt früher als Serenistan dann später, 2 Jahre später, weil hier zum ersten Mal eine andere Stimme, türkische Stimme zu hören gewesen ist als all jene, die zuvor hier waren, nämlich eine türkisch intellektuelle Stimme. Das ist der große Bruch, die große Veränderung, die passiert ist. Wir haben 1984 eigentlich so einen dreifachen Meilenstein, könnte man sagen. Wir haben Atacanani, der in dem Ethnolekt Migrantendeutsch singt. Wir haben Cem Karaca, der in Deutsch singt, aber man merkt mit dem Akzent noch, auf dem Türkischen herkommend. Und wir haben schon die ersten Stimmen, die anfangen, akzentfrei, zweite Generation in Deutsch, türkisch, deutsche Lieder, Entschuldigung, in Deutsch, auf Deutsch zu singen, und zwar türkische Lieder.
Okay. So. Du wolltest was sagen?
Ich wollte vorhin nur was sagen zu dem Thema der Repräsentanz. Da kann ich mir schon durchaus vorstellen, weil die Frage stellt man sich natürlich tatsächlich, wie so ein großes Segment in der Volkswirtschaft eben nicht vertreten ist, weder medial noch bühnentechnisch. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man in dem Moment, wo man diese Zahlen anerkennt, also diese Verkaufszahlen anerkennt, dass auch eine gesellschaftliche Relevanz erfährt. Und das war zu der Zeit damals einfach nicht wirklich möglich, denn wie du schon erwähnt hast, müssten die ja dann irgendwann auch mal in der Hitparade auftreten oder sonst irgendwas. Und ja, ich glaube, da ging es vorwiegend um eine kulturelle Repräsentanz, die wahrscheinlich auch aus rein gesellschaftlichen Gründen hier noch nicht möglich war, weil einfach die Politik und die Gesellschaft noch nicht so weit war.
Okay, wir hören jetzt aber kurz ein bisschen Musik, und zwar türkische Musik, jetzt auch türkischsprachig, und ja, die kommt dann aber komischerweise von Deutschen, und ich erspare euch jetzt tatsächlich den tollen Freddy Quinn, nee, der singt ja gar nicht auf Türkisch, sondern die großartige Formation.
Er hat auch mal auf Türkisch gesungen.
Echt? Mhm. Istanbul? Ja. Ich habe mich aber jetzt hier für ideal entschieden, einen Song, den mir Holger auch geschickt hat. Vielen Dank dafür, Holger. Ich muss zugeben, ich habe nur die ersten beiden Idealplatten wahrgenommen, kommt mir vor. Alles andere kenne ich nicht irgendwo. Bist noch dran da, Holger?
Ja, ja, ich bin noch da.
Okay, gut.
Das ist von der keine Heimat, das ist, glaube ich. Und das ist auch ein Flop gewesen. Also das ist auch so eine traurige Geschichte, dass sobald was versucht worden ist hier, Deutsche, die türkisch singen, oder Türkinnen, die deutsch gesungen haben, dann hat das immer nicht funktioniert eigentlich über eine ganz, ganz lange Zeit hinweg.
So,
und einer dieser Flops ist Aşk Mardık ve Ölüm, also Liebe, D-Mark und Tod von Ideal.
Mark!
Tuncay, du verstehst ja sehr gut Türkisch. Wie ist die türkische Aussprache? Oder weil
beschissen?
Holger, du musst wissen, als das Lied dann anlief, wie sie dann anfingen, so mit dem Text, dann plötzlich Tuncay so lach.
Also natürlich ein grandioser Song. Die Texte sind wirklich ganz toll. Es ist so eine Mischung zwischen deutschem Krautrock, neue deutsche Welle Flair und Arabesque tatsächlich. Sie singen ja auch von Kara Sevda, was heißt diese schwarze Liebe.
Ja.
Also die tragische Liebe sozusagen. Das sind natürlich stereotype Themen von türkischen Popsongs. Aber es geht, also, aber der Titel an sich, Aşk Mark ve Ölüm, ist, glaube ich, schon sehr deutsch, weil das heißt nämlich Liebe, Mark, also die D-Mark und der Tod.
Ja.
Und ich denke, das ist auch so ein avantgardistisch-politischer Ansatz, der da drin steckt, wahrscheinlich in diesem Titel. Und gefällt mir deswegen sehr gut. Also diese Kombination gefällt mir tatsächlich sehr gut.
Okay. Holger, du hast den ja ausgesucht, den Titel. Warum?
Ja, also er geht zurück auf den Autor Aras Ören, der in Berlin gelebt hat und oder auch noch lebt, ich weiß es gar nicht gerade.
Ja, der lebt da noch.
Ich habe den, pardon, der lebt noch.
Der lebt da noch, ja.
Eben, ne? und ich habe es ausgewählt, weil es dieser Versuch war, einer der ganz wenigen und raren Versuche nach 20 Jahren, Türkinnen und Türken, die als sogenannte Gastarbeiter in Deutschland lebten, mal von deutscher Seite aus musikalisch auf die überhaupt zuzugehen. Und zwar indem man die Sprache dieser Migrantinnen wählt, also Türkisch. Das ist, 61 war das Anwerbeabkommen, 82 ist es rausgekommen, also 20 Jahre hat es gedauert, bis sozusagen eine musikalische Ansprache von deutschen Musikern auch stattfand. Übrigens in Frankreich ging das wesentlich schneller. In den 60er Jahren hat einer der größten Stars, Johnny Hallyday, bereits auf Türkisch gesungen, ja, während die Deutschen geschwiegen haben, ja, also jahrzehntelang geschwiegen. Diese Gruppierung sowohl den türkischen Markt als auch die Migrantinnen hier vor Ort ignoriert haben. Anders als Frankreich. So, und was macht Ideal nun? Sie wählen Türkisch und sie behaupten dann, also auch auf die Frage, warum sie das gemacht haben, ziemlich schnippisch in so einer Art ironischer neuen deutschen Welle-Manier. Wenn du wissen willst, worum es da geht, dann frag eben den Türken. Ja, hat die Sängerin gesagt, Annette Humpe. Und sie hat es eben gesagt, um auch darauf hinzuweisen, dass diese Kommunikation eben gerade zwischen Deutschen und Türken in Deutschland eigentlich gar nicht stattfindet.
Ja.
Ja, und dass dieses Nebenherleben, Nebeneinanderherleben stattfindet, das stattdessen ohne irgendeine Form von sozialer Interaktion und eben auch keiner musikalischen Interaktion, die Ideales dann versucht hat.
Aber woher kommt genau diese Parallelgesellschaften, die hier gelebt haben? Ist das, weil ich habe zum Beispiel das große Glück gehabt, Sezen Aksu, live zu erleben in einer, ich glaube, es war die ausverkaufte Philharmonie. Ich glaube, ich war die einzige Kartoffel da drin und habe endlich gemerkt, wie das ist, wenn Menschen zu dir in einer Sprache sprechen, die du nicht verstehst, weil sie hat Türkisch gesprochen und alle haben sie verstanden, sie haben gelacht, sie haben geweint, sie haben gejohlt und ich habe gestarrt. Und aber war die Musik war wahnsinnig, die war großartig, aber das Problem war, wir hatten, also ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung ab und zu auch Konzertkritiken und wir hatten den Plan gehabt, das Konzert zu besprechen. Es war wahnsinnig schwer für uns gewesen, den Veranstalter überhaupt rauszukriegen, weil das war angemietet worden vom Gasteig und ich habe ewig lang rumtelefoniert, hatte dann irgendwann mal einen Kindergarten in Österreich an der Strippe und dann war da eine Frau, die meinte, ja nee, das macht ihr Mann.
Mhm.
Und sowas und die waren dann total freundlich, aber sie hatten keinen Kontakt zu den deutschen Medien an sich gehabt. Also sie hat mich jetzt nicht ausgegrenzt deswegen.
Wann
ne?
war das?
Das war in den 2000er Jahren noch, also jetzt so. Und da habe ich mich dann auch gefragt, Sezen Aksu ist ja jetzt eine Größe, die ja auch mit Udo Lindenberg gearbeitet hat und das kann man aus deutscher Sicht das so sehen, Udo Lindenberg präsentiert eine Sezen Aksu, weil er ist natürlich auch immer jemand, der sehr begeistert auch andere Talente irgendwie fördert. Tatsache ist aber, sie hat ihn produziert auch und hat das Lied geschrieben auch zwei haben sie, glaube ich, gemacht oder sowas, oder?
Ja. Also das war eine Phase der ganz starken Annäherung, wie es wahrscheinlich auch zwischen Popstars aus Türkei und Deutschland davor so überhaupt nicht stattgefunden hat, vor Ende der 80er Jahre. Und es hat aber dann nicht gerade wiederum nicht funktioniert. Also man war kurz vor dem Durchbruch, eine gemeinsame Tour zu machen, die war sogar schon annonciert, Ja? Es gibt auch einen Ausschnitt von einem Fernsehbeitrag, wo diese Tour bereits schon angesprochen worden ist. Aber diese Tour wurde dann vom Management plötzlich abgesagt.
Von also welchem Management?
Von Udo Lindenbergs Management. Also diese Kompatibilität ließ sich eben nicht herstellen, ja, zwischen den zwei verschiedenen
Zielgruppen. Das kann ich mir aber sehr gut vorstellen.
Gruppen. Das war nicht vermittelbar sozusagen, obwohl es so, also so ganz nah und ja auch in Produktionen schon, also zwei Lieder hat Udo Lindenberg mit Cees'n Aksu im Duett gesungen. Zwei Lieder sind produziert worden, übrigens ja, wie du gesagt hast, in der Türkei und auch von Cees'n Aksu geschrieben und auch mit türkischen Musikerinnen gemacht worden. Und trotzdem sind sie jeweils auf der B-Seite gelandet, B2 irgendwo hinten so, und dann haben sie auch nicht richtig den Weg gefunden ins Publikum hinein. Oder man hat sie nicht getraut, ihnen den Weg aufzumachen überhaupt vielleicht. Und das ist auch so eine ja, fast wieder so tragische Flop-Geschichte, mal kurz davor, da den Durchbruch aufzubauen und auf der Star-Ebene deutsch-türkische Kollaboration zu machen, zweisprachig, bilingual zu singen, und dann eben ist es doch nicht geschehen.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich sehr lange sehr, sehr schwierig war. Tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, diese unterschiedlichen Audiences zusammenzukriegen. Ne? Mhm. Weil tatsächlich wurden große Konzerte eben entweder von Vereinen organisiert, also da ging es jetzt in den 70ern zum Beispiel von meinen Eltern mit ihren politischen Vereinen, das sind dann intellektuelle Audiences, die man dadurch erreicht, intellektuelle türkische Audiences. Und aber es war immer so in Händen von Family Business, kleine Vereine und so weiter. Und in dem Fall eben auch jemand, der in dem Kindergarten arbeitet. Und der ihr Mann hat das dann gemacht. Ja, das ist immer so gewesen. Sehr lange in die 2000er hinein. Ich glaube, dass man tatsächlich diese Grenze erst ganz frisch jetzt knackt. Ja. Vor kurzem ging es erst los mit solchen Stars wie zum Beispiel Gaye Su Akyol oder eben Altıngün, die sind zwar aus Holland, aber vertreten auch dieses Psychedelic-Genre. Ich glaube, mit solchen Stars, Star-Acts, kann man es dann tatsächlich schaffen, dass man wirklich die Audiences mischt. Im Underground habe ich das in München eben mit den Partys gemacht, die ich damals mit der Gülbin zusammen veranstaltet habe, Super Stereo im Import-Export zum Beispiel. Ja. Da hatten wir plötzlich eine total gemischte Audience, und das Witzige war, die auf die Ankündigung reagierten vor allem die Deutschen, und das türkische Publikum kam erst später dazu, weil die sich gedacht haben, hey, was machen denn die Deutschen da bei uns im Hauptbahnhofviertel? Und dadurch ist es uns gelungen, quasi eine komplette Vermischung zu erwirken, was eigentlich bei dem Genre relativ schwer ist.
Ja. Ich habe das ja, Baba Sula, so heißen die, glaube ich, oder Baba Sula, die habe ich ja in der Muffatalle, beziehungsweise da warst du ja auch im Ampere gesehen.
Ja.
Und da weiß ich, dass einer der Betreiber der Muffatalle zu mir meinte, dass er so wahnsinnig glücklich über die Veranstaltung ist, weil er so das Gefühl hätte, dass zum ersten Mal auch eine türkische Community in die Muffatalle ins Ampere kam, und er hat gesagt, sie hätten schon einige Angebote gemacht in der Art. Aber dann waren dann doch eher so die interessierte deutsche Klientel gekommen, aufgeschlossen. Aber die Zielgruppe der türkischen Community blieb aus, und bei Baba Sula war plötzlich da fand dann auch eine richtige Mischung statt.
Ja, du brauchst eben Mittler. Also du brauchst quasi, im Grunde genommen, soll nicht arrogant klingen, aber du brauchst halt solche Leute wie mich.
Ja.
Die quasi in beide Communities hineinwirken können und auch Leute überzeugen können, weil sie in beiden Gesellschaften sozialisiert sind. Das, tatsächlich muss ich dir aber recht geben, die Türken, Türkinnen tun sich in der Regel da schon auch sehr schwer. Die Deutschen aber auch. Also diese beiden Gesellschaften tun sich wahnsinnig schwer miteinander. Das ist so ein komisches Verhältnis, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass das so lange gedauert hat.
Obwohl wir gerne euren Kebab essen.
Ja, und wir essen auch gerne eure Würstel.
Oh Gott, jetzt.
Glaubt keiner. Boah, glaubt keiner.
Jetzt kommt die Fleischshow. Okay, ich mache jetzt Cees'n Aksu mit Udo Lindenberg. Ja. Dass du aber auch immer alles aufhören möchtest, was ich anfange.
Das gehört dazu.
zum Gefängnis. Deine Augen sind wie ein Abgrund. Du bist die Schlinge um meinen Hals und ich der liebeskranke Hund. Ich bin so süchtig, immer nur süchtig nach deinem Mund. Du bist die Schlinge.
Du hörst, Holger, wie die Musik hier im Studio bei meinem Studiogast Tunjay Akar ankommt.
Oh je, oh ja.
Achar ist der Nachname. Sie fix, Halleluja, Greiz, Grüzinesen, Nummer
9. Okay. Die Zusammenarbeit zwischen einem großen deutschen Popstar und eine große internationale türkische Koryphäe. Also man muss echt den Leuten auch mal klar machen, geht mal auf YouTube, Sezen Aksu, das ist die Frau, die in London in der Royal Albert Hall spielt, die in New York in der Carnegie Hall spielt und von der ich dann allerdings in Deutschland zum Beispiel erst erfahren habe, dass das Konzert in der Olympiahalle abgesagt wurde, bevor ich überhaupt erfahren habe, dass es stattfinden sollte, was ich auch wieder frustrierend fand, weil und ich halte Ausschau. Also wie gesagt, also mich kotzt diese zweigeteilte Gesellschaft, die wahnsinnig wenig durchlässig ist, an. Es ist auch, Tunjay hat das ja auch gesagt, wenn man sich für diese Musik interessiert, er hat mit Superfly, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Eine unheimlich schöne Veranstaltungsreihe oder du also machst Exotic, ja immer noch so.
Exotic, mein DJ-Name ist Superfly, ja. Aber die Veranstaltung ist Exotic Mexotic.
Was ich aber so, was mich auch, obwohl ich diese Veranstaltungsform sehr gutiere auch und auch mag, ärgert es mich dann trotzdem, warum kann so ein türkische Songs oder so nicht einfach so in einem ganz normalen Disco-Abend, weißt du, so ein Club-Abend, so wie, ja, wie amerikanische, englische und deutsche Popmusik zusammenkommen, aber offensichtlich möchte man sich dann entweder ganz türkischer Abend oder gar nicht. Oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich kann es bis zum gewissen Punkt auch verstehen. Also ich mittlerweile tue ich mich da leichter. Früher war das schwierig für mich zu verstehen. Aber ich, wenn man sich anguckt, wie dieses Business läuft, also auch dieses Club-Szenen-Business, da ist man natürlich sehr fokussiert auf Genres mittlerweile. Ja. Und man hält sich sehr stark fest an Genres. Also da gibt es diese Italo-Pop und After-40-Partys und keine Ahnung, Schlag mich tot, neue deutsche Welle und so weiter und so fort. Irgendwann gibt es sicherlich auch alte Schlagerpartys, gibt es auch. Ne?
Gab es
auch. Und so da will man sich natürlich, da will man jetzt kein Risiko eingehen, deswegen will man ganz bestimmtes Klientel ansprechen, damit der Laden dann auch voll wird. Ich glaube, das ist immer die Angst davor, dass das floppt. Man hat halt die Angst vor dem Flop, weil man, wie der Holger schon sagt die ganze Zeit, es hat ja schon so viel gefloppt. Aber das, was ich mache, ist tatsächlich, ich will eine neue Hörgewohnheit in den Mainstream hineintragen. Und ja, das ist das, was ich damit tun will. Aber das heißt für mich nicht nur, dass ich türkische Musik in die deutsche Hörgewohnheit hineintragen will, sondern das heißt für mich auch, dass ich griechische Musik in die türkischen Gehörgänge kriegen will, Hörgewohnheiten und arabische auch und umgekehrt. Also ich will da eigentlich mehrere Komponenten miteinander verbinden. Ich glaube, nur über den Weg kann man sozusagen so eine Multiplikation erreichen, dass das irgendwann mal diese Genregrenzen sprengt und es dann möglich ist, dass man quasi sozusagen diesen in Anführungsstrichen Global Sound auch irgendwann noch feiner sieht und noch detaillierter und die einzelnen Genregrenzen sich dann komplett aufheben.
Holger, hast du etwa aufgelegt?
Nein, aber ich glaube, wir sind genau da schon auf dem Weg dazu, Tunjay. Und ich denke auch, dass deine Arbeit zum Beispiel auch ein Beitrag ist, genau auf diesem Weg ein Stück vorangekommen zu sein. Also ich denke, speziell bei den von dir vorher genannten Altin Gün ist es mit Sicherheit so, dass das eine Musik ist, die Mainstream-fähig ist bereits und auch im Mainstream ihren Platz gefunden hat, sonst hätte sie ja auch nicht einen Grammy Award bekommen. Also wir sind da schon ein deutliches Stückchen weitergekommen. Und ich würde aber auch noch mal kurz den Schritt zurück machen zu dem Punkt, der den Dirk so sehr umtreibt und eigentlich uns alle umtreibt, diese Frage. Also warum zwei Welten, warum Separation, vor allem warum Exklusion, ja, trotz kommerziellen Erfolges, warum Exklusion? Darüber haben wir auch nachgedacht, Cornelia und ich, und es ist für uns schon, glaube ich, eine Frage von Rassismus.
Natürlich.
Und zwar eine Frage von Rassismus insofern, als die türkischen Migrantinnen hier eine ganz bestimmte definierte Rolle hatten, nämlich Arbeit zu machen, die andere ungern gemacht haben, und vor allem auch Arbeit zu machen gegen eine sehr geringe Bezahlung im Vergleich zu anderen. Und wenn ich, also ich kann ja, ich muss halt sozusagen rechtfertigen oder legitimieren, warum kriegen die so eine schlechte Arbeit und warum kriegen die so wenig Geld? Und ein Legitimator ist sozusagen die Kultur dieser Menschengruppe zu entwerten. Zu sagen, ja, die sind ja auch nichts wert, also auch kulturell nichts wert. Türkisches Kino ist nichts wert, türkische Literatur ist nichts wert und türkische Musik ist auch nichts wert. Das kann sich ja kein Mensch anhören. Und auf diese Art und Weise kann ich es schaffen, auch das Wort, das vorher Tunja erwähnt hat, stigmatisieren, kann ich es schaffen, eine Gruppe zu stigmatisieren. Und das ist dann irgendwann einleuchtend. Ja, sie sind ja auch kulturell nicht präsent und nicht repräsentiert und offensichtlich nicht erfolgreich und können auch nichts auf die Beine stellen selber. Und was tragen würde, und dann, ja klar, kriegen die nur die schlechtesten Jobs und die schlechteste Bezahlung. Also das hat schon einen Rahmen und einen Grund auch, warum hier diese türkische Kultur in der Form zum Beispiel der Popmusik keinen Eingang in die deutsche Kultur gefunden hat. Das ist zum Vorteil bestimmter wirtschaftlicher Interessen.
Ja, wobei es wird natürlich teilweise auch versucht zu argumentieren damit, dass türkische Musik auch gerne mit Vierteltonschritten und sowas arbeitet, während wir hier in Deutschland nur auf die Halbtonschritte angewiesen sind. Und was ich mir aber, oder vielleicht ist es tatsächlich so und deswegen im Zeitalter der elektronischen Musik öffnet das den Markt, weil es diese Tonschritte ja immer mehr auch verloren gehen. Das heißt also, neue Hörgewohnheiten auch über sowas wie elektronische Musik trainiert werden. Ist ein Ansatz vielleicht.
Ich dazu nur eine Anekdote. Ich habe eine Rembetiko-Reihe gemacht in der Glockenbach-Werkstatt damals.
Ja.
Und da kamen tatsächlich Leute zu mir an und meinten, warum das denn alles so mollig sei.
Ja.
Also diese Dramatik, die in diesen Songs liegt. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Da fehlt es einfach an Empathie, weil sich eben diese mediterrane Sound oder auch aus Anatolien der Sound viel seine Kraft holt aus einer gewissen, wirklich aus einer affektierten Dramatik heraus. Und das ist hier verpönt. Also das ist man, glaube ich, seit dem Mittelalter nicht mehr gewöhnt hier, seit der Romantik, sagen wir es mal so. Und deswegen kommt das hier, habe ich gemerkt, kommt es nicht so gut an. Da musste ich tatsächlich kulturelle Vermittlungsarbeit leisten, um den Leuten zu erklären, warum die Songs so sind, wie sie sind. Und dass man jetzt nicht denken muss, dass derjenige, der den Song singt, sich jetzt am nächsten Tag gleich umbringt, sondern das ist ein Stilelement, der einfach zu diesem Sound dazugehört. Und das sind zum Beispiel so, das ist nur ein Beispiel, das sind solche, wie soll ich sagen, Erklärungsmomente, die man hat, wenn man Menschen so einen Sound ja auch mal nahe bringen will. Und das ist wirklich eine Frage von Sozialisation.
Wobei selbst in der Türkei, wenn Müslüm Gürses heißt er, ne? Wenn er in der Türkei gespielt hat, da gab es jetzt sehr viele Selbstverletzungen, sagt man so schön. Also Aderlass.
Der arme Typ, der hat es natürlich, der hat sein Klientel gefunden. Das war auch so ein bisschen das Dilemma, in das er geraten ist. Aber trotz allem ein wahnsinnig toller Musiker, eine wahnsinnig schöne Stimme. Müslüm Gürses ist einer der größten Stars der türkischen
Arabesken. Aber ist das wahr? Ist seine Musik, fördert die den Selbstmordgeist in dir oder was?
In mir nicht.
Aber
vielleicht in dir.
Bei vielen Fans. Ich hab das nur gelesen, dass Leute im Konzert sich verletzen.
Es gibt dieses Phänomen, aber das ist sowas Ähnliches wie soll ich sagen, so Fanphänomene. Ja. Fans, die sich opfern für ihre Stars, das gibt es ja hier auch. Und dort passiert es eben auf diese Art und Weise. Das sind vorwiegend junge Männer, die sich tatsächlich dann ganz dramatisch die Adern aufschneiden oder so tun zumindest vor der Bühne, um irgendwie an Aufmerksamkeit zu kommen oder irgendwas zu verarbeiten. Ich weiß es nicht, aber das hat sicherlich auch mit der sehr harten Geschichte dieses Landes zu tun und das hat auch sicherlich mit der Geschichte der Industrialisierung zu tun und mit den beiden Weltkriegen und vor allem dem, was seit dem Ersten Weltkrieg in dieser ganzen Region passiert. Also das ist nochmal ein anderer Themenbereich und diese Musik spricht schon ihr Klientel an. Es geht dort um Schmerz.
Mhm. Okay, gut. Holger, wie kommt es eigentlich, weil du hast dich ja jetzt sehr intensiv auch mit der Geschichte der türkischen Popkultur in Deutschland, also die in Deutschland geprägte, auseinandergesetzt. Wie kommt es eigentlich, dass, wenn ich das so richtig beobachte, am Anfang, als das eher so, da hieß es ja immer so die Gastarbeiter und dass da die Leute, die Türken, die dann Musiker wurden, dass sie eher so Arbeiterlieder oder sowas so in diesem Genre sich etablierten und danach wechselte das dann ja doch auch in so ja arbeitsunabhängige Popkultur.
Das hat damit zu tun, dass eine musikalische Versorgung weder von der Türkei aus noch von Deutschland aus für die türkischen Migrantinnen gegeben war. Das heißt, die waren praktisch stummgeschaltet, was die Musik anging und die Musikversorgung. Und eine der ersten, Metin Türköz, ist Fortarbeiter gewesen in Köln und der Legende nach, und ich nehme an, dass diese Legende relativ überzeugend ist, der Legende nach haben ihm seine Mitarbeiter die Sass in die Hand gedrückt und haben gesagt, du kannst doch ein bisschen spielen, mach doch Aufnahmen für uns, wir haben keine Musik. Ja, und das ist war mit Sicherheit so ein Startschuss und er war mit den Türkers, gehört zu einer Gattung von Deutsch würde man vielleicht sagen, so eine Vorform der Liedermacher oder Wandersänger, im türkischen Sinne ist die Ajik. Die waren unterwegs und haben immer wieder, wie auch Muritatensänger oder Bänkelsänger, Nachrichten über das Land transportiert und in Lieder gepackt. Also aus dieser Kultur heraus kam der. Und was halt ihre Nachrichten jetzt waren ihre Arbeitsverhältnisse, wie sie leben in der Arbeit, wie sie mit den deutschen Kolleginnen und deren Diskriminierung umgehen. Das wurde alles verhandelt in den Texten. Also sie haben praktisch ihr eigenes Migrantenleben reflektiert und in der Aschik-Tradition aufgenommen und dann auch publiziert, also veröffentlicht. Und da spielt Türko Ola, das bereits erwähnte Kölner Label, eine ganz, ganz zentrale Rolle, das aufgebaut zu haben und das initiiert zu haben und das dann eben auch in den Markt gebracht zu haben. Und vielleicht kann man auch noch mal erwähnen, dass es hier eine besondere Leistung war. Der Musikmarkt war für die Türken wie auch der mediale Bereich verschlossen. Also die konnten nicht einfach zu Saturn oder den Vorläuferfirmen gehen und sagen, wir haben ja ein paar Platten für unsere türkischen Kolleginnen oder Mitmigranten, sondern die mussten das unabhängig machen, komplett unabhängig von deutschen Musikmarkten und dem Vertriebssystem. Und die haben mit Independent-Labels reagiert. Die haben wir vorher auch schon genannt, in der Reci Uccelli in Frankfurt und Türko Ola vor allem, aber auch noch viele weitere. Und die haben dann über ein Co-Shop-System das vertrieben. Also Co-Shop heißt, ich habe eigentlich einen Shop für entweder Friseur oder Kindergarten oder Lebensmittel oder Halal-Metzgerei. Und dann haben sie zusätzlich erst Musik und später eben auch Videokassetten mit reingenommen in dieses Co-Shop-System. Und haben das aufgebaut, eine völlig unabhängige Distribution von Musik in Deutschland. Und auch einer der Gründe vielleicht dafür, dass wir das früher in unseren Musikläden natürlich nie finden und sehen konnten. Weil es eben beim türkischen Supermarkt zu finden war und nicht im Musikgeschäft.
Ja. Gut, aber Metin Türköz, den du ja erwähnt hast, der hat ja, wäre er ein Schriftsteller, könnte man sagen, er hat eine Romanfigur geprägt. So ist er Sänger und hat eine Liedfigur, nämlich den Meister. Und ich finde das eigentlich ziemlich witzig, wenn man sich dann vorstellt, dass türkische Kollegen, die diese Lieder gutiert haben und dann zu den Deutschen Meister sagten, dass die Deutschen überhaupt nicht kapierten, wie lächerlich sie gerade angesehen wurden.
Maestero. Maester.
Oder? Gut, das hören wir jetzt noch. Wie heißt der Maestro?
Maestro.
Von Metin Türkisch. Vielen Dank dafür, dass es euch gibt, Tunca und Holger.
Der Termin ist übrigens am Holger am
24. Donnerstag, den 24. Juni, ist ein Gespräch zum Thema deutsch-türkische Musikverhältnisse, beziehungsweise es ist nicht nur ein Gespräch, es ist eine Listening Session.
Yes.
Geht um 19 Uhr los im Import-Export. Holger und Cornelia Lund und Tunjay Archer.
Ja, langsam klappt's.
Ja. Vielen Dank für die Einladung in die Sendung, Dirk.
Und ja, danke. Und ich freue mich schon auf euren Vortrag. Und hier, der Meister rockt persönlich. Metin Türkisch. Ich find den ja wirklich witzig.
Ja, der ist super. Guten Morgen, Meister.
Du kannst den Text auswendig?
Ja, es ist cool. Nicht auswendig, aber... Lalalalalala.
Hast du das als Kind auch immer gehört?
Also, das wollte ich noch erwähnen, aber dazu kam es jetzt nicht. Tatsächlich waren meine Eltern ziemlich, also das waren so aufrechte Sozialdemokraten bis Sozialisten.
Ja.
Die haben anderen Sound gehört. Ja. Die haben so einen Sound nicht gehört. Das heißt, mir wurde dieser Sound eigentlich vorenthalten. Dafür habe ich aber natürlich diese Größen, also ich habe ja nicht mal Barış Manço zu hören bekommen, weil das auch schon verpönt war. Ja. Arabesque und so, ganz zu schweigen. Aber dieser Sound hier, den haben wir fast gar nicht mitbekommen. Das war alles unter Niveau. Wir haben gehört Timur Selçuk, Ruhi Su, Cem Karaca, Selda Bağcan, das waren so die linke, oppositionelle Intellektuelle angesprochen haben. Und das war das Ideal meiner Eltern.
Morgen meine Geburtstag, heute für mich schöne Tag. Morgen meine Geburtstag, Sonntag, Montag, Samstag. Ich warte dich ganze Nacht. Sonntag, Montag, Samstag. Ich warte dich ganze Nacht. Yeah, 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 yeah.
Und das war's dann auch schon mit einer Stunde Kanalraten auf M94.5. Und wie ich eingangs auch schon erwähnte, wird diese Diskussion und diese Listening Session musikalisch auch noch unterfüttert durch ganz viele andere Konzerte, die im Import-Export stattfinden. Zum Beispiel Barbola am Freitag, den 18., also nächste Woche, Cherry Bandora, dann am Samstag, den 19. Und den Auftakt macht am Donnerstag Orba Sali Ensemble. Orba Sali, ein wahnsinniger Ud-Spieler. Und zum Ausgang der heutigen Sendung, denke ich mal, ein bisschen Ud. Das ist coole. Vor allen Dingen, der hat die so wahnsinnig tief gestimmt auch noch. Das ist der Hammer. Hier spielt. Tschüss, sagt Dirk Wagner. Glü-Glü, oder? Sagt man das? Glü-Glü, oder was heißt Glü-Glü? Ich kann dir ja immer nur so Ben-Bir-Bir-Istiorum sagen.
Ah, schön. Ja, das ist wichtig. Das
danach habe ich Ben-Bir-Raki-Istiorum gelernt.
Ah, schön.
Und dann habe ich immer...